accidit in puncto quod non speratur in anno.
In einem Augenblick kann geschehen, was man sich in einem Jahr nicht erhofft hätte.
Wir bauen heute Luftschlösser und arbeiten an unserer persönlichen Schule von morgen.
Viel Spaß beim Zuhören. Servus.
Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
Es ist wieder soweit, 9. Stunde der Lehreranstalt. An meiner Seite, an meiner digitalen Seite, der gut erholt und frisch aussehende Ferien-Dave.
Sehr schön. Deine digitale Seite ist mir die liebste Seite, muss ich sagen, Michael.
Oh, ich habe extra meine Kamera nochmal geputzt, damit du das wahre Erlebnis hast.
Du schöner. Geil.
Ja, ich freue mich. Muss ganz ehrlich sagen, wie ich auch schon gesagt habe, frisch erholt und gut erholt. Ich habe mich echt auf diese Folge heute gefreut, denn Ferienzeit ist auch immer die Zeit, dass man ein bisschen die Gedanken baumeln lässt. Und wir bauen heute keine Luftschlösser, sondern wir bauen uns heute unsere eigene Schule von morgen.
Oh ja, eine der Stunden, auf die ich mich am meisten freue, also auch schon im Vorgang drauf gefreut habe. Erstmal super schön ist, auch wenn man auch ein bisschen Zeit hat, wenn man mal ein bisschen rauskommt aus dem Stress. Ich habe es wirklich gespürt, jetzt hat der Urlaub war nötig, die Ferien waren sehr nötig. Und jetzt hat man auch eine ganz andere Ruhe wieder, sich darüber Gedanken zu machen und so weiter. Und das ist natürlich ein tolles Thema. Schule, wir bewegen uns in diesem Schulapparat eigentlich schon seit immer, nach dem Kindergarten in diesen bayerischen Schulapparat eingetreten. Durchgezogen, Hochschulstudium und danach jetzt wieder zurück in diesen Schulapparat und jetzt mal zu versuchen, aus diesen Grenzen auszubrechen und von außen auf unseren Schulapparat zu schauen, finde ich ein total interessantes Thema.
Wird definitiv ganz, ganz spannend und es ist, glaube ich, jetzt auch gerade eine Situation, wo sich das auch mal anbietet. In den Ferien und auch mit der Corona-Situation jetzt gerade. Ich möchte gleich mal einen Bildungswissenschaftler zum Einstieg mal ins Feld führen. Und zwar ist es der Michael Schratz. Das ist ein österreichischer Erziehungswissenschaftler und Schulpädagoge. Und der hat gesagt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Die aktuelle Situation sei günstig, nämlich mal die bestehenden Muster des Bildungssystems zu hinterfragen. Dass man sich überlegt, okay, was müsste sich ändern? Was hat uns jetzt vielleicht die Pandemie gerade gelehrt? Was man anders machen sollte, könnte? Er spricht davon Notendruck, Nachhilfe und so weiter. Und wir werden uns da heute dann eben auch mal Gedanken machen.
Absolut. Es ist natürlich immer ein guter Zeitpunkt, oder ich finde, genau wie jeder Forschende beziehungsweise jeder, der irgendwo in den dynamischen Prozess eingebaut ist oder eingebunden ist, man muss sich natürlich permanent seine eigene Leistung und sein eigenes System hinterfragen. Ansonsten läuft man natürlich Gefahr, irgendwo aufgrund der Tatsache, das haben wir schon immer so gemacht, wirklich in die falsche Richtung zu laufen. Und ich denke, wir spielen jeden Tag mit den Existenzen oder beziehungsweise mit der Zukunft von unseren Kindern und deswegen haben sie es auch verdient, dass man sich jeden Tag darüber Gedanken macht. Oder mindestens die Leute im Kultusministerium beziehungsweise wir hier am kleinen Ende als Pädagogen steht uns mit Sicherheit auch zu, mal das alles ein bisschen kritisch in Frage zu stellen, aber auch das zu loben, was unserer Meinung nach gut ist. Ne?
Ja, und das ist ja auch einiges. Also alles, was wir jetzt da versuchen mal anzusprechen, ist ja ausgeklammert. Und es ist ein immer, wenn alles möglich wäre, ohne große Einschränkungen, ohne bürokratische Hürden und so weiter.
Ohne finanziellen Grenzen, na, das können wir nicht überblicken. Aber aus der rein pädagogischen Sicht finde ich das schon schön. Ich würde vielleicht gleich mal ganz oben anfangen. Und zwar, wir haben in Deutschland ja, was viele Leute wissen, was ich auch mal ganz interessant finde hier ist, wenn Politiker vom deutschen Schulsystem sprechen. Ne, das ist verrückt. Dann denke ich mir immer, okay, 6 Sätzen. Wir haben nämlich im Endeffekt in jedem Bundesland ein anderes Schulsystem. Das ist einfach nicht zu pauschalisieren, oder zu verallgemeinern, was in Deutschland für ein Schulsystem herrscht. Und das ist beeindruckend, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben in Bayern, was der Großteil von unseren Zuhörern wahrscheinlich wissen wird, ein dreigliedriges Schulsystem aufgegliedert in Hauptschule, Realschule oder Mittelschule, frühere Hauptschule, Realschule oder Wirtschaftsschule und Gymnasium. Die Förderschulen laufen fast in allen Bundesländern parallel mit, die geht so gut wie in jedem Bundesland, deswegen werde ich die jetzt nicht weiter erwähnen. Aber wir haben beispielsweise als krasses Gegenteil, in Hessen haben wir 7 verschiedene Schulsysteme.
Echt?
Also 7 verschiedene Schularten, das finde ich total interessant, weil die haben also neben der Hauptschule haben die eine verbundene Haupt- und Realschule, dann haben sie die eigenständige Realschule, dann haben sie die Mittelstufenschule, die kooperative Gesamtschule, die integrierte Gesamtschule und das Gymnasium.
Wow.
Und das fand ich auch total faszinierend. Davon führen drei im Endeffekt in die Sekundarstufe 2. Also wir unterscheiden ja an der Schule in Sekundarstufe 1, das ist die Jahrgangsstufe 5 bis 10 und Sekundarstufe 2 ist dann 10 und drüber. Und also wenn man die beiden Schulsysteme vergleicht, ist natürlich schon mal ein riesengroßer Unterschied zwischendrin. Ne?
Genau. Da gebe ich, also muss ich ehrlich sagen, again what learned, habe ich so auch nicht gewusst. Also ich wusste, dass es im Abitur zum Beispiel große Unterschiede gibt. Da gibt es, wir als Bayern rühmen uns ja immer damit und ich glaube auch zu Recht, dass wir dann doch ein sehr anspruchsvolles Abitur haben. Aber dass es da so große Unterschiede gibt und dass das sehr oft pauschalisiert wird, in dem Ausmaße war es mir definitiv nicht bewusst. Würdest du dann sagen, dass die Schule von morgen, dass wir hier eine einheitliche Lösung anstreben sollten? Dass man sagt, okay, wir orientieren uns alle am bayerischen System oder wir orientieren uns alle am hessischen System oder dass man das nicht unter einen Hut bekommt, ist natürlich wahrscheinlich klar. Aber wie ist da deine Meinung?
Ja, ich finde es eine wichtige Frage, weil das ist immer die Frage, woran orientiert man sich? Ne? Und da gibt es ja auch so Grabenkämpfe, grundsätzliche Grabenkämpfe, die Leute, die eher auf dem Leistungsprinzip bestehen und die anderen, die eher auf dem pädagogisch-psychologischen Prinzip bestehen. Wir haben ja in Berlin beispielsweise so eine Situation, wo du nicht durchfallen kannst, die vollkommene Freigabe des Elternwillens und so weiter, weil da der Schüler an sich im Mittelpunkt steht.
Elternwille sollte man vielleicht mal erklären, weil ich glaube,
genau,
das ist
schon was Interessantes. Genau, willst du das kurz erklären,
ja. Elternwille? Also Elternwille ist so, es gibt ja auch beim Übertritt von der Grundschule an eine weiterführende Schule ist es so, dass man sagen kann, okay, wenn die Noten nicht dem Schnitt entsprechend sind, kann man nochmal einen Probeunterricht machen. Und auch sonst ist es so, es gibt immer Empfehlungen auch der Schule, aber der Elternwille ist sozusagen wie so ein Eichel-Ober beim Schafkopfen, der sticht dann nochmal alles ein bisschen und sagt, okay, wenn die Eltern an ihr Kind glauben, was ja auch gut ist, und sagen, naja, ich möchte aber, dass er auf die und die Schule oder an die weiterführende Schule geht, dann ist der Elternwille steht sozusagen meistens über vielem und dementsprechend ist es dann auch so, dass der Empfehlungen der Lehrer und so weiter sticht und das Kind dann trotzdem auf die Schule darf, beziehungsweise in die nächste Jahrgangsstufe auf Probe vorrücken darf und so weiter und so fort.
Genau. Danke. Und in Berlin ist es eine vollkommene Freigabe des Weltelternwillens. Das heißt, die Empfehlungen der Schule haben eine beratende Funktion, aber keine bindende Funktion mehr. In Bayern ist das ja noch ein bisschen anders. Ne? Aber in Berlin steht halt auch ganz klar im Vordergrund die psychische Gesundheit des Schülers. Und da sagt man halt, okay, ein Durchfallen, ein Misserfolgserlebnis, das man die Jahrgangsstufe nicht geschafft hat, ist halt sehr schwierig zu verdauen. Man verlässt das soziale System, den Klassenverbund und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es keine Pflichtwiederholung. Man kann niemanden verpflichten, also von Schulseite her die Jahrgangsstufe zu wiederholen. Okay. Das ist in Bayern ein bisschen anders. Da kann man ja, weiß ja wahrscheinlich der Großteil, ist es notenabhängig, beziehungsweise auch von der Notenkonferenz dann abhängig, ob ein Schüler die Jahrgangsstufe schafft oder nicht. Das führt aber jetzt auch alles schon ziemlich tief rein. Die Frage war, wollen wir das Schulsystem, was wir jetzt seit hier haben, grundsätzlich so. Ist es gut oder ist es nicht gut? Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich finde, unser Schulsystem, das dreigliedrige bayerische Schulsystem, bildet meiner Meinung nach die Gesellschaft relativ gut ab. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, wir haben einen großen Teil an Handwerkern in Bayern, Leute, die keine hochqualifizierte Ausbildung benötigen, sondern die Grundtugenden Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Initiative, Mitdenken und so weiter erwarten. Und die sollten meiner Meinung nach an der Mittelschule ausgebildet werden. Den großen Anteil an praktischen Sachen, sich auch schon mit 14 oder mit 15 Jahren mit dem Ausbildungsvertrag zu beschäftigen und so weiter. Das kann meiner Meinung nach die Mittelschule sehr gut leisten. Und die Leute, die aus der Mittelschule rauskommen, die sollten in der Lage sein, in die Lehre zu gehen.
Ja.
Danach haben wir dann die Realschule, meiner Meinung nach, die dann darf, oder Wirtschaftsschule auch, die darauf ausgerichtet ist, vielleicht eher in einen Ausbildungsberuf wie eine Bank oder Versicherungen zu gehen, wo man schon noch ein bisschen wirtschaftliches Hintergrundwissen benötigt. Und danach gibt es halt dann die vorbereitende Schule fürs Studium, wo man dann halt auch schon so ein bisschen in abstrakte und in sehr, sehr theoretische Bereiche reingeht. Ja. Und ich finde, das wird durch das dreigliedrige Schulsystem ganz gut abgebildet.
Sehe ich ganz genauso. Also gebe ich dir zu 100% recht. Also auch die Realschule, das finde ich auch an dieser Schulart so das Spannende und das Interessante, ist wie so ein Hybrid bisschen, wir sind auch noch sehr nah an der Praxis. Wir versuchen auch die Schüler vor allem nochmal auf das Berufsleben schon in der 9. Jahrgangsstufe mit Berufsinformationstagen, Projektpräsentation und so weiter und so fort. Da gibt es vieles vorzubereiten, sind da auch eher noch praxisorientiert. Gymnasium, gerade die Oberstufe, ist dann schon so weit, dass man sagt, okay, die bereiten jetzt nicht konkret mehr aufs Berufsleben, sondern eigentlich noch auf ein weiterführendes Studium vor. Da geht es dann noch viel tiefer in das wissenschaftliche Arbeiten mit rein, in die Theorie, in allen Fächern, dass ich sage, okay, wenn ich diese akademische Laufbahn anstrebe, dass ich da eben meine ganzen Grundvoraussetzungen habe. Und das sehe ich genauso. Eigentlich kann jeder mit seinen Fähigkeiten und seinen Interessen und mit seinen Zielen definitiv in der jeweiligen Schulart glücklich werden. Und wir haben ja auch den großen Vorteil, man kann ja auch zwischen den einzelnen Schularten wechseln. Wenn ich jetzt merke, dass ich nicht am Gymnasium richtig bin, dass mir dieses Wissenschaftliche oder oftmals ist es ja auch so, dass die Fremdsprachen ein Problem sind, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich, und das mal für alle, das ist kein Zeichen von Schwäche oder es ist kein großes Problem, dass ich dann sage, okay, ich wechsle die Schulart. Natürlich bin ich aus meinem gewohnten Umfeld raus, was wir vorher schon angesprochen haben, aber die Möglichkeit habe ich, dass ich nicht den Fehler durchziehen muss, weil das, glaube ich, ist das Allerschlimmste, dass ich mich durchquäle ohne Ende, am Ende vielleicht einen nicht so zufriedenen Schulabschluss habe, nur damit ich es habe, sondern dass ich dann sagen kann, oh, vielleicht ist doch das Praktische was für mich, ich gehe einen Schritt zurück und finde da meine Erfüllung. Also das ist auch was, was ich auf jeden Fall gut finde.
Und ich finde auch, danke mir, das ist sehr gut, und ich finde auch der gegenteilige Weg. Ne? Wir haben vielleicht dann auch hin und wieder Schüler drin, die sehr gut sind im Endeffekt. Denen ist auch nichts verbaut, wenn sie jetzt erst auf die Mittelschule gehen. Die können diese Durchgängigkeit zwischen diesen diese Dreigliedrigkeit der Schularten ist extrem wichtig. Und selbst wenn man auf die Mittelschule geht, dann macht man M-Zweig, dann kann man danach im Endeffekt nach dem M-Zweig auch auf die FOS gehen, kann sein Abitur nachholen. Es gibt nicht wenige. Wenn die Motivation vom Schüler da ist, schaffen es relativ viele Leute. Ich würde ganz gern trotzdem mal eine Kritik am Schulsystem äußern, und zwar von der Forderung der Bayerischen Industrie- und Handelskammer an die Landespolitik. Die bringen jedes Jahr Forderungen raus, analysieren die Schularten sozusagen oder die Bildung an sich. Und ich habe dann einen Artikel bzw. einen Bericht von 2020, habe ich mal ein bisschen durchgearbeitet, das war ganz interessant.
Du hast Ferien, Dave. Nichts durcharbeiten.
Angeschaut.
Ja, okay.
Und das fängt einfach, die Bildung fängt bei denen an, Kinderkrippe, Kindergärten, und für uns natürlich ist das relevant, die allgemeinbildenden Schulen. Und da gibt es ein paar Forderungen, die Industrie- und Handelskammer sozusagen stellt. Einer der Punkte oder eins der Hauptprobleme, was interessanterweise dargestellt wird, ich zitiere jetzt mal kurz, das Hauptproblem an allen weiterführenden Schulen ist der hohe Anteil der nicht geeigneten Schüler. Sie binden große Ressourcen, die für die Förderung der begabten Schüler nicht mehr zur Verfügung stehen.
Oh, das ist eigentlich ein krasses Zitat.
Wenn man es sieht. Ja, total. Also ich fand auch, das war vogelwild, dass die das so angebracht haben. Das ist wirklich interessant, weil grundsätzlich muss man sagen, die haben natürlich nur das Interesse daran, dass die Industrie- und Handelskammer, die wollen halt im Endeffekt sehr gut ausgebildete Schulabgänger haben, die dann gut lernen können, gut auch ausgebildet werden, und das ist denen ein Interesse dran. Und die kommunizieren das ganz klar so, und das ist natürlich auch was sich wahrscheinlich mit unseren Einstellungen häufig deckt. Ne? Da ist man einfach als Elternteil auch wieder in der Zwickmühle, gehe ich jetzt ein Niveau höher, ne? Also gehe ich halt jetzt anstatt auf die Realschule aufs Gymnasium und riskiere so ein bisschen, dass mein Kind im unteren Drittel sich bewegt, der Leistungsklasse, oder gehe ich einen Schritt zurück? Und so, das ist nicht so leicht, da den richtigen Wert zu schaffen. Und leider, da nehme ich mich selber auch nicht aus, Eltern neigen nun mal dazu, ihre Kinder ein bisschen zu überschätzen.
Ja.
Das ist einfach so. Ich sehe das selber auch bei meinen eigenen Kindern, aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir den Elternwillen immer noch als beratende Funktion haben, größtenteils, und nicht als bindende Funktion. Ja. Finde ich ganz interessant. Es werden noch weitere Forderungen aufgestellt, das ist jetzt also nicht deutschlandweit, sondern wirklich bayernweit, verbesserte finanzielle und personale Ausstattung des Schulsystems.
Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Das ist so ein Wunsch, ich glaube, jede Schule und jeder Lehrer unterschreiben würde.
Absolut, ja. Dann haben wir so Also ich lese einfach mal so ein paar Punkte vor. Einführung einer qualifizierenden Berufsorientierung, Studienorientierung und Berufsvorbereitung. Ne? Das ist natürlich eine Forderung von der Industrie- und Handelskammer. Die wollten, das ist ja auch immer so der Zwiespalt zwischen Lehrern und Industrie bzw. Wirtschaft. Die Wirtschaft hätte natürlich gerne, dass wir gleich direkt eine Produktschulung machen, direkt am Rechnungswesenprogramm, was dann auch bei der IHK benutzt wird und so weiter. Und wir als Schule haben natürlich immer den Anspruch, eine allgemeine Bildung zu vermitteln und eben keine Produktschulung für ein einzelnes Produkt zu machen. Ne?
Ja, es ist das ja ist auch ganz interessant. Da haben wir ja auch immer das Problem, wir können ganz viele Sachen anschneiden, aber da fehlt uns dann auch die Zeit, dass wir bei vielen Sachen in die Tiefe gehen, was vielleicht auch nötig wäre, dass man eben sagt, das hängt dann mit dem zusammen, mit der Personalsituation, wenn man natürlich nicht die Lehrerstunden, also jede Schule hat ja eine gewisse Anzahl an Lehrerstunden zur Verfügung und wenn die halt so knapp bemessen ist, dann bleibt halt auch für Förderunterricht und so weiter nicht mehr die Kapazität natürlich. Und wie du es vorher noch gesagt hast, wenn ich auf das kurz noch eingehen kann, die wollen natürlich die ausgebildete Spitze. Und da braucht man aber natürlich auch die breite Masse dafür. Und gerade aus dieser breiten Masse, das braucht oder die brauchen auch mit die meiste Zeit und Energie in der Schule. Also, dass ich einen, ich sage jetzt einfach mal, der fiktive Schüler, der Mathieu, der einen stabilen Zweier hat, der selbstständig arbeitet und so weiter, der bekommt natürlich auch die Aufmerksamkeit. Aber bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit wie jemand, der zwischen 5 und 6 steht, der mal eine besondere Aufmerksamkeit braucht, da wo ich vielleicht öfter mal den Aufsatz einsammle und so weiter und so fort, weil ich ja natürlich auch schauen möchte, dass ich den auf ein gewisses Niveau hiefe. Und das ist, glaube ich, genau das, wo du dann sagst, okay, da müsste man in der Schule von morgen vielleicht mit mehr Lehrern, mit mehr zeitlicher Kapazität oder dann vielleicht auch mit kleineren Klassen, was ja auch immer wieder diskutiert wird, vielleicht mal gegensteuern, was wir jetzt gerade im Wechselunterricht sehen, dass es sehr gut funktioniert. Also das ist was, was man hoffentlich oder in irgendeiner Form vielleicht beibehalten könnte. Also wir.
Da hast du jetzt, finde ich, auch den Bogen super gut gleich hinbekommen. Und zwar, wir wollten uns ja über die Schule von morgen unterhalten. Jetzt habe ich mit der Kritik angefangen. Absolut, also die Frage wäre natürlich die erste Frage, wenn wir uns die Schule schnitzen würden, wie würde die aussehen?
Bunt. Ja,
wie würde, bunt, erstmal, genau, bunt.
Alpakas. Und, am Pausenhof.
Genau, man wird ja dann häufig verglichen mit irgendwelchen Schulsystemen, gerade PISA-Studien, diese Schulvergleichsstudien im Endeffekt, wo die nordischen Länder sehr gut abschneiden. Da wird immer gefragt, warum machen wir das in Deutschland nicht so? Also in Deutschland ist natürlich erstmal Quatsch. Die Frage ist, warum ist Ländersache, warum machen wir es in Bayern einfach nicht so? Ne? Dann mal kurz noch ein bisschen eine Lanze brechen. Das bayerische Schulsystem, wenn man das nicht, wenn man die Bayern aus diesen Vergleichsstudien ausnimmt, wirklich mal das bayerische Schulsystem betrachtet. Wir stehen ja im Endeffekt immer unter den Top 3 der deutschen Vergleichsstudien. Ne? Also wenn man die Bundesländer vergleicht, dann ist auf den Top-Platzierten meistens Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Das sind so die Top 3 Schulsysteme, die wir in Naturwissenschaften, Fremdsprachenkompetenz und naturwissenschaftliche Kompetenz sozusagen haben. Und also müssen wir uns überlegen, was können wir in Bayern besser machen? Und da hast du meiner Meinung nach gerade schon einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, die Klassengröße.
Definitiv. Ja? Also ich denke, damit steht und fällt einiges. Jeder, der selber jetzt Lehrer ist, kann sich's vorstellen, auch die Schüler, desto größer die Klasse, desto mehr Möglichkeiten biete ich auch, dass ich mich verstecken kann. Bei 30 oder teilweise sogar 32 Schülern, gehen wir nun mal durch, Hausaufgabenkontrolle. Ich kann nicht 32 Hausaufgaben immer kontrollieren, kann ich schon machen, aber dann ist der Rest der Unterrichtszeit weg damit. Ich kann auch nicht immer alle abfragen. Wenn ich kleinere Klassen habe, dann habe ich einen besseren Überblick, dann kann ich wirklich gezielt auch nachbohren, ich kann da gezielt fördern und das würde ich auch gleich für den nächsten Punkt bringen. Wenn ich natürlich auch stundentechnisch Kapazitäten habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, Förderkurse oder gezielt da mit den Schülern noch zu arbeiten, dass ich das Schulleben, die Schulfamilie unterstütze oder die Schule mitgestalte. Wenn ich jetzt natürlich sowieso jeden Tag 6-7 Stunden durchgehend habe, weil ich noch 5 Vertretungsstunden habe, weil einfach der Lehrermangel ist ja real. Und dann sage, okay, dann ist meine Kapazität irgendwann erschöpft und dann bleiben viele, viele Sachen auf der Strecke, die meiner Meinung nach die Schule von morgen definitiv auszeichnen müssen. Und da ist ganz viel, meiner Meinung nach wieder, neben den normalen Kernfächern auch das Drumherum wichtig.
Absolut. Hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Gerade die kleinen Klassengrößen sind meiner Meinung nach eins der absoluten größten Hebel, die wir im Schulsystem haben, die wir ansetzen können. Wir haben es ja letztes Jahr beim Lockdown im Endeffekt, im ersten Lockdown, war ja überraschenderweise, weil es für uns alle noch neu war und die 10. Klassen aber relativ schnell wieder in der Schule waren. Das Feedback damals von den Schülersprechern und auch von vielen Schülern, mit denen ich unterhalten habe, das war sowas von gigantisch. Die haben gemeint, einige haben gemeint, das ist das erste Mal in ihrer gesamten Schullaufbahn, dass sie irgendwas in Mathe verstanden haben, war, weil sie halt in kleineren Gruppen, in 15er Gruppen gearbeitet haben. Und es war, ich dachte eher, dass die Leute total am Rad drehen. Dabei war das Feedback, vor allem bei den Leuten, die sich auf die Abschlussprüfung vorbereitet haben, sowas von durchgängig positiv. Das habe ich so nicht erwartet. Und ich denke auch, dass wir viele Scheindiskussionen führen, immer wenn wir jemanden bringen, wir müssen das gesamte Schulsystem ändern, wir müssen zur Gesamtschule, wir müssen irgendwo länger gemeinsam lernen und so weiter. Das sind meiner Meinung nach alles Scheindiskussionen. Ich kann im schlechtesten Schulsystem, wo es 7 verschiedene Schularten gibt, wenn ich in 15er Gruppen als engagierter Lehrer arbeite, dann kann ich auch mit dem komischen Lehrplan und auch mit dem Schulsystem, was vielleicht nicht ganz so leistungsfähig ist, sehr, sehr gute Ergebnisse mit meinen Schülern erzielen. Wenn ich genau ins gleiche Schulsystem 32 Leute reinfahre, dann werden die Leistungen mit Sicherheit um eine Notenstufe nach unten gehen. Ja. Also ich denke, da muss man auch ein bisschen mal eine Lanze brechen. Das Schulsystem, egal in welche Richtung es geht, kleine Klassen sind der Schlüssel zum Erfolg. Ja.
Sehe ich auch so. Ein Punkt, den ich in der Recherche gefunden habe, meiner Meinung nach muss die Schule von morgen funktioniert nicht ohne den Nachhaltigkeitsgedanken. Ich habe da bei der Recherche ein Gymnasium entdeckt, ist jetzt außerhalb von Bayern, oben in Malchin. So, Erdkunde, kurz, wo ist Malchin? Weißt du ja bestimmt.
Oh, oben, dann schätze ich mal im Himmel.
genau, ist ein Luftschloss. Nein, das gibt es wirklich. Ja, genau. Ist bei Rostock. In der Nähe. Mhm. Und zwar, die haben eine Schule von morgen gegründet, wirklich, und ziehen das also auf beeindruckende Art und Weise durch. Die haben die drei Kernaspekte Ernährung, Digitalisierung und Energieversorgung. Und diese drei Aspekte nutzen sie, um in der Schule von morgen, und zwar, und das finde ich ganz, ganz faszinierend, an ganz konkreten schulischen Beispielen. Das heißt, es ist nicht, die schreiben sich nicht Ernährung auf die Fahne, sondern die haben einen eigenen Schulgarten. Das würden jetzt einige sagen, ja, haben sie auch. Aber dieser Schulgarten produziert auch gleichzeitig alles für den gesunden Schulkiosk und das gesunde Schulrestaurant. Als Beispiel, dass man sagt, okay, es wird das angebaut, es gibt dann Ernährungsstunden und so weiter und so fort. Gleiches zum Beispiel bei Energieversorgung. Heißt nicht nur, okay, Energieversorgung, wir stellen ein kleines Windkraftwerk, sondern die arbeiten dann in den Stunden am Bau einer Photovoltaikanlage. Oder kümmern sich wirklich um ein Bus-Shuttle, das sie irgendwie auf Strombasis engagieren, wenn sie irgendwelche Schülerfahrten machen müssen. Dann haben sie eine Schülerfirma gegründet für nachhaltige Pausensnacks. Das heißt, das hängt ganz zusammen, Gründung einer Firma, was muss ich da alles beachten, was sind gesunde Pausensnacks und so weiter. Und so wird das Ganze gemacht. Und dann eben alles in Verbindung mit Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte. Und das ist, finde ich, für mich etwas, wo ich sage, okay, das kann ich, meine Schule von morgen würde das wirklich machen, dass ich, wenn ich mich Umweltschule nenne, wenn ich mich Schule ohne Rassismus nenne und so weiter, dass das nicht nur Prädikate sind, sondern dass das wirklich versucht wird, von A bis Z auch gelebt zu werden und zu vermitteln. Und zwar nicht nur in einem Wahlfach, wo dann 30 Schüler sind oder eine Umweltklasse, sondern dass das die ganze Schule verinnerlicht, dass man merkt, okay, ich drucke auf Umweltpapier, ich versuche Müll zu vermeiden, es gibt keine Plastikflaschen oder und so weiter und so fort. Und das finde ich da oben, desto länger ich mich damit befasst habe, Bäume pflanzen, Slow Food, gesund, das glaube ich ist was, wo du nachhaltig, nicht nur für die Umwelt nachhaltig, sondern auch für die Schüler nachhaltig einiges im Leben lernen kannst und wo wir wieder ein bisschen auch den Schulterschluss schaffen zwischen Alltag und theoretischem schulischem Wissen. Das wäre für mich definitiv auch noch was, wo ich sage, die Schule von morgen in der Hinsicht fände ich toll.
Das hat mich jetzt auch wirklich begeistert, das ist toll. Man muss sagen, wir haben ja einige solche Punkte, aber das sind dann immer meistens so ein bisschen so Inselsachen, genau. Ne? Schule und Rassismus, das ist toll und das ist super, was die Kollegen da arbeiten, aber es ist halt so eine kleine Insel. Ja, du unter anderem, genau. Das ist ja, aber das ist trotzdem so eine Inselsache, wo man natürlich die Schüler, die da teilnehmen, dann schon schult einfach. Ne? Aber es ist eine Inselsache. Genau. Wir haben tolle Haushalts- und
Gesundheit- und Ernährungslehrkräfte, die bei uns ja den Schülern auch beibringen zu kochen, ne? Die gehen immer dann trotzdem, die Schüler gehen trotzdem natürlich einkaufen zum Edeka oder zum Lidl oder wo auch immer. Sowas dann natürlich mit unserem ja vorhandenen beispielsweise Umweltklasse, die außen Beet haben und so weiter, beziehungsweise einen Schulgarten haben, finde ich dann wirklich noch einen ganz konsequenten Schritt weiter gedacht. Finde ich eine tolle
Idee. Genau, und absolut. Das auch vor allem wieder, man spricht immer so schön plakativ von fächerübergreifendem Unterricht. Ja, das kann ich machen, aber auch wenn ich jetzt in Sport und Ernährung und Gesundheit zusammenarbeite, dann kriege ich damit 30 Schüler oder vielleicht nur die Gruppe von Ernährung und Gesundheit. Wenn ich das aber, und da sind wir wieder bei den Stundenkapazitäten, wenn ich da eine Stunde in der Woche, und das wird mich gleich zu meiner nächsten Vision bringen, eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche, wo ich sogar ein neues Schulfach einführen würde, und ich würde es nennen, zum einen Leben und Alltag, wo ich genau mir eine Stunde Zeit habe, so etwas anzusprechen. Wo ich die Kapazität habe, okay, was brauche ich im Alltag? Wie kann ich meinen Alltag gesund und nachhaltig gestalten? Oder was kommt im Alltag auf mich zu? Dass ich sage, okay, weil man schiebt es immer so, die einzelnen Lehrer, das machen sie in Sozialkunde, das wird in Wirtschaft behandelt. Und dann schiebt sich jeder so ein bisschen den schwarzen Peter zu. Und wenn das so ein Fach wäre, wo ich einfach sage, okay, was brauche ich? Wie fülle ich einen Antrag aus? Was heißt es, einen Antrag überhaupt zu stellen? Wo bekomme ich meine Informationen her? Nicht fachgebunden, sondern was gerade jetzt für die Schüler interessant ist. Und das ansprechen, dann habe ich einen gesamtschulischen Zugang zum Alltag und die Verbindung. Fände ich auch ganz interessant, weil diese Stundentafel, die wird ja nicht angerührt mit den Fächern. Dass man da mal sagt, okay, vielleicht gibt es da neue Impulse. Wie findest du das?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich immer ein großes Rad, was man dann dreht. Immer ein bisschen muss ich dir das da schon widersprechen. Wir haben ja die, du hast ja auch gerade schon angesprochen, wir haben ja die Lehrplan übergeordneten Ziele im Endeffekt, ne? Beispielsweise, wo sowas dabei ist wie Demokratiekunde oder sowas, dass man halt in einer Demokratie lebt und so weiter, ne? Dass man das schätzen lernt. Das wird dann auch immer wieder vielleicht aufgegriffen in den einzelnen Fächern, aber dass wir wirklich fächerübergreifende Projekte, liegt natürlich auch wieder ein bisschen an den gestaltenden Lehrkräften. Ne? Es spricht ja nichts dagegen, beispielsweise jetzt mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Mit IT funktioniert es schon immer wieder mal in einigen Fächern, weil sie halt Kompetenzen gar nicht so koordiniert, aber weil sie dann schon einfach PowerPoint-Präsentationen gelernt haben, wie man sowas macht oder neue Präsentationsmedien nutzen und so weiter. Aber sowas, weil wirklich noch neu zu denken und neu aufzumachen, gibt es im Übrigen bei uns in der 5. Klasse, das nennt sich Projekt. Kennst du das gewusst? Projekt bedeutet, das ist wirklich relativ frei, wo die 5. Klassen im Endeffekt, wo die Lehrkräfte der 5. Klasse sich wirklich eine zusätzliche Stunde in der Stundentafel raussuchen können, wo sie kleine Projekte machen können. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, die du da erwähnt hast, aber natürlich dann ein größeres Rad zu drehen. Wäre mit Sicherheit bei einer Schule, die ich jetzt für die Zukunft gestalte, ein ganz wichtiger Themenbereich, fast schon schulübergreifende Projekte, nicht nur stundenübergreifende, nicht nur klassenübergreifende oder jahrgangsstufenübergreifende Projekte zu haben, sondern wirklich schulübergreifende Projekte, ne? Dass man da reinwächst und wirklich sagt, okay, das ist auch ein Aushängeschild, die werden bei uns lernen, wie man eine Firma gründet. Das ist ein extrem wichtiges Thema aus der Wirtschaft, ne? Was ist zu beachten, welche Grundlagen benötige ich dazu, um eine Firma zu gründen und so weiter. Ich denke, da kannst du wirklich so gut wie alle Fächer mit einbinden. Mir fällt jetzt aus Stegreif auch gar kein Fach ein, was da dann nicht relevant wäre für sowas, für so einen Themenbereich. Tolle Idee, absolut. Eine projektorientierte Schule mit Hauptthemengebiet.
Ja. Finde ich toll. Und dann bringe ich gleich noch einen Punkt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kam auch so im Gespräch, wo ich mich über diese Schule von morgen ausgetauscht habe. Ich hätte gerne noch eine Stunde in der Woche. Und zwar hätte ich gerne eine Stunde aktuelles Zeitgeschehen, wo wirklich darauf Wert gelegt wird, was passiert eigentlich jetzt gerade in der Welt? Was passiert außerhalb, ich bringe es immer als Beispiel, was passiert außerhalb von Twitch, PS4, FIFA und so weiter, dass man über diese Bubble und über den Teller, über den sich die Schüler, ich kann mich auch noch an meine Schulzeit erinnern, wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, schau doch mal die Nachrichten oder interessiert dich, es ging da rein und da raus. Weil man sich nicht damit beschäftigt hat, weil vieles wird auch erst interessant, wenn ich mich mal damit beschäftige, wenn ich mich damit eindenke oder wenn es mir jemand erklärt. Und so eine Stunde in der Woche aktuelles Zeitgeschehen, wo die Nachrichten angeschaut werden, wo darüber gesprochen wird, was ist jetzt eigentlich gerade los auf der Welt, warum haben wir da die Probleme, was ist überhaupt die Ever Given, weil ich merke das dann in der 10. Jahrgangsstufe jetzt wieder, wenn du Argumente schreiben musst oder wenn du ein Thema, ein politisches Thema bekommst, wie wenig Wissen da teilweise da ist, weil es natürlich auch so ist, es ist nicht, sage ich jetzt mal, das Hauptaugenmerk liegt nicht auf politischem oder tagesaktuellen Geschehen.
Da bin ich auch, nachdem ich ja selber daran sehr interessiert bin, im Endeffekt muss ich sagen, da kann ich wieder ein bisschen widersprechen. In Wirtschaft und Recht beispielsweise ist das ein ganz wichtiges Thema, auch in Ethik thematisiert es wieder und auch in IT. Also das ist ja trotzdem übergreifendes Lernziel wieder. Damals die Zerstörung der CSU und CDU-CSU von Rezo, damals das Video, glaube ich, habe ich mit allen IT-Klassen, habe ich mir angeschaut, habe es danach analysiert im Endeffekt, ne, habe mir auch die Infografiken angeschaut, habe die Statements von ihm überprüft. In Wirtschaft und Recht gibt es viele Kollegen, die Anfang jeder Stunde, was ist passiert, sozusagen fragen. Da wird ein Kurzreferat gehalten, wo 5 Minuten über das aktuelle Zeitgeschehen referiert wird. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Aber das dann wirklich intensiv zu diskutieren, die Zeit kann man sich mal nehmen, die nehme ich mir auch mal. Ethik jetzt gerade im Endeffekt.
Ethik ist da sowieso genau der richtige Ansatz. Also ist für mich eins der wichtigsten und unterschätztesten Fächer.
Es ist ja ein unglaublich ethisches Thema, in dem wir gerade leben. Corona-Pandemie im Endeffekt, Impfpflicht, Privilegien bzw. Rückgabe der Grundrechte für geimpfte Personen und so weiter. Zweiklassengesellschaft. Und das Ganze ist ein extrem ethisches Thema. Da hat man dann auch mal die Zeit, im Endeffekt sich über solche Themenbereiche zu beschäftigen. Und auch bei den Kollegen in Religion machen das häufig, weil es ja auch ein religiöses, einfach ein weltanschauliches Thema ist. Aber sowas dann, es ist einfach unglaublich wichtig, darüber zu reden, weil nur wenn du die Schüler ja da abholst, wo sie gerade stehen, ich darf gerade nicht mit mehr als 5 Freunden zusammen oder mit einem Freund im Moment oder einfach mich nicht in Gruppen sehen. Warum denn eigentlich nicht? Ne? Und die sind ja dann trotzdem multimedial aktiv und dann auch das Verständnis zu schüren oder ihnen beizubringen, was ist denn der Unterschied zwischen Fake News und echten News? Ne? Woran erkenne ich denn, ob jemand mir jetzt eine Verschwörungstheorie aufhängen will oder ob das jetzt wirklich Fakt ist, was der erzählt? Das ist gar nicht mehr so einfach heute, weil selbst irgendwelche Fake-Seiten oder auch Fake-Informationen mit wissenschaftlichen, an Anführungszeichen, Studien hinterlegt sind und weil die eine professionelle Aufmachung haben und so weiter. Ne? Das sind nicht mehr diese, in Anführungszeichen, Parolen, die irgendwo stehen, sondern das ist mittlerweile sehr professionell. Es gibt tolle YouTube-Videos über 5G-Masten und so weiter, wo irgendwelche Vögel vom Himmel gefallen sind, wo man echt denkt, sich schaut sich an und da muss man kurz recherchieren. Was sind denn das für Informationen, die da drüber kommen? Und das ist so eine unglaublich wichtige Kompetenz, die wir dabei bringen müssen, dass dieses vielleicht wirklich, dass man die aus dieser Nische Ethik, Wirtschaft mal 5 Minuten, in Deutsch mal kurz eine Erörterung, das mal kurz zu beleuchten, einen Infotext durchlesen, dass man das deutlich mehr in den Fokus ziehen muss. Weil wir sehen, dass unsere Gesellschaft gerade im Moment immer weiter oder Teile davon auseinanderdriften, die Corona-Leugner und die anderen Leute halt im Endeffekt, dass eine gewisse Art von Wissenschaftsfeindlichkeit sich mittlerweile breit macht in der Gesellschaft, in bestimmten Teilen der Gesellschaft, und das ist schon gefährlich und da müssen wir unsere Schüler darauf vorbereiten. Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt für die Schule von morgen. Jetzt eine Frage an dich, Michi. Wie viel Sport in der Schule von morgen?
Viel.
Wie viel Sport?
Viel. Viel, glaub und ich. So vielfältig wie möglich. Dass man da auch sagt, okay, ich merke es jetzt auch gerade wieder, diese Bewegungszeit und die Zeit, wo man das Gehirn mal abschalten kann, wo man Spaß haben kann, wo Leute vielleicht, die im Klassenzimmer jetzt sonst nicht so aufgehen, sich austoben können, auch mal glänzen können und so weiter. Es gibt so viele Studien, die zeigen, wenn ich mich bewege, ich bin danach aufnahmefähiger, weil ich, das brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das machen wir vielleicht mal in einer extra Episode, aber dieses Sport- und Bewegungsangebot, das muss nicht immer dieser strikte Sportunterricht sein, dass ich sage, wir brauchen jetzt nochmal 45 Minuten Reckturnen, sondern es kann auch einfach mal sein, dass ich Bewegungsangebot zur Verfügung stelle mit verschiedenen modernen, sage ich mal, Sportmaterialien, wo die Schüler selber kreativ werden können. Wir legen es ihnen hin und du meinst gar nicht, wie kreativ Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht sein können. Auf die Idee kommen wir gar nicht. Letztes Mal einfach ein Reifen und ein Seil, wie viel man mit einem Reifen und einem Seil machen kann. Also die Mädels haben mich da echt beeindruckt. Da brauchen wir die Zeit, dass man sagt, okay, diese Bewegungsmöglichkeiten müssen geschaffen werden. Es geht ja natürlich immer los mit der klassischen Tischtennisplatte im Basketballfeld, wo es dann aber oftmals heißt, aber genutzt werden darf es dann nicht, weil das ist dann doch zu gefährlich und dann ist es auch zu laut, wenn die anderen Unterricht haben. Dass man da auch mal sagt, okay, nutzen wir die Möglichkeiten, also da von mir Ein ganz klares Ja, viel und vielfältig.
Das heißt, wenn man das jetzt mal ein bisschen konkreter machen würde, würdest du die tägliche Sportstunde befürworten, ja? Jeden Tag von 7 bis 7.45 Uhr einfach mal Sport machen.
Ich würde es nicht verpflichtend machen, aber ich würde es definitiv als Angebot vielleicht sozusagen anbieten und sagen, wer darauf Wert legt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann einige sind. Ob ich es von 7 Uhr bis 7.45 Uhr machen würde, glaube ich nicht, weil da haben wir wieder das Problem, wie kommen die zur Schule, wann kommen sie zur Schule. Viele sagen dann natürlich auch, oh, ich bin verschwitzt, oder die sind dann aufgedreht, bis man sie dann wieder erstmal runterbringt. Ist der Lehrer der ersten Stunde, wird dann nicht so dankbar sein. Und es muss meiner Meinung nach auch nicht immer 45 Minuten sein. Es reichen, es wird mit der bewegten Pause oft angedacht, es reichen auch 20 Minuten. Dass ich da auch sage, ich gehe vielleicht mal, ich weiß es jetzt von der Schule von meiner Frau zufällig, die haben auch ein ganz interessantes System. Die starten um 7.45 Uhr, haben dann Unterricht bis 8.40 Uhr und haben dann 5 Minuten Pause, bis die nächste Stunde beginnt. Dadurch haben sie nicht diesen Stress, dass sie sich eigentlich mit Stundenende schon im nächsten Klassenzimmer stehen müssten, sondern haben da auch immer noch die Möglichkeit. Das heißt, man hat Möglichkeiten, sich irgendwo zeitlich flexibel, sich da Zeiten freizuschaufeln und dann einfach mal eine Viertelstunde, eine dritte Pause, wo ich sage, okay, drei Bewegungspausen am Tag, sowas wird mir da vorschweben.
Cool. Was mir da vielleicht noch ganz, was ich noch aus meiner eigenen Schulzeit weiß, mir hat es sehr gefehlt, dass ich meinen eigenen Sport im Endeffekt kaum auf die Platte bringen konnte in der Schule. Es hat einfach keinen interessiert. Ich war ein akzeptabler Handballer, ich war mit ein paar Handballern in der Schule und es hat mich schon sehr, also nicht, damals hat es mich nicht gestört, es gab einfach dieses Forum nicht. Dabei waren gute Handballer zusammen mit mir in der Klasse und auch, auch an der gleichen Schule, wo man vielleicht auch in verschiedenen Vereinen gespielt hat, aber da ein Medium zu schaffen, wir haben es jetzt schon probiert, einfach mit ein paar Schulmannschaften, aber halt nur in sehr, sehr kleiner Form, da noch mehr Kapazitäten rauszuschlagen dafür, dass man die Passion, die man hat, auch in der Schule gefördert bekommt, auch als zentralen Anlaufpunkt, beispielsweise für Talentsichtungen zu haben oder sowas in Richtung, ne? Auch so ein bisschen eine sportliche Ausbildung betreiben zu können, das fand ich schon auch, wird mir richtig Spaß machen, wird mir richtig raushängen. Wird im Übrigen mit dem immer weiter ausbauenden Ganztagsangebot, was ja an allen Schulen massiv ausgebaut wird, muss man ja sagen, andererseits als ehrenamtlicher Vereinsmitglied stellt uns das ja schon häufig vor Probleme, weil die kleinen Kinder mittlerweile zum Teil erst um 14, 15, 16 Uhr nach Hause kommen. Die Hallenkapazitäten werden immer enger, werden immer knapper. Ne? Und ich denke, da wird auch auf die Schule der Zukunft ein größerer Batzen drauf losrollen, dass eine gewisse Grundfertigkeit oder größeres sportliches Angebot an der Schule auch in professioneller, also in semi-professioneller Manier geboten wird. Ja. Ne?
Da gebe ich dir auch wieder recht. Denn es gibt ja ganz viele Ansätze, dass ich sage, Schule und Verein, Kooperationen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, klingt alles ganz schön auf dem Papier, ist aber wahnsinnig schwierig umzusetzen, dass man sagt, ja, okay, wie bekomme ich das mit meinen täglichen Kapazitäten und so weiter und so fort überhaupt noch hin, dass man sagt.
Ja, müssen wir wahrscheinlich dann schon erweitern, einfach die Kapazitäten. Ja, ne?
Genau. Aber da sind wir auch noch beim Punkt bei der Schule von morgen. Wie sieht es bei dir aus? So das klassische Klassenzimmer, oh Gott. Ist das so Fünferreihen, schön nach oben, so ein Chemiesaal oder auch sonst irgendwie die normale Sitzordnung, immer Zweierbänke oder schön gestaffelt in Viererreihen nach hinten? Was denkst du da? Was sollte die Schule von morgen? Braucht man da eine Veränderung?
Also ich gehe jetzt mal nicht von der Sitzordnung aus, die ist mir relativ egal. Ich denke in zwei Sachen weiter. Wenn die Industrie- und Handelskammer im Endeffekt fordert, dass wir die Schüler der Zukunft oder die Arbeitnehmer der Zukunft und vielleicht auch die Chefs der Zukunft ausbilden sollen, dann müssen wir meiner Meinung nach in den Schulen mit entsprechendem Equipment auch ausgestattet sein. Und das bringt ja nichts, wenn wir den Leuten einen Block, den sie sich selber kaufen müssen, in Anführungszeichen, und Stifte zur Verfügung stellen und dann arbeiten, also jetzt mal übertrieben, ne? Und danach werden sie permanent am Laptop arbeiten. Der Schritt hin, dass die Leute mit ihren elektronischen Endgeräten arbeiten dürfen, um dann eine Routine zu entwickeln, die sie nicht erst in der Ausbildung aufbauen müssen, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Themenbereich. Das heißt, wenn gefordert wird, dass wir auf dem Niveau der Wirtschaft die Leute ausbilden sollen, dann benötigen wir auch das Equipment dazu. Das sind wir, glaube ich, bei uns in der Schule ganz gut dabei. Auch die Entwicklung führt dahin, dass wir die Möglichkeiten schaffen, dass sie überall WLAN haben, dass sie in ihrem eigenen IT-Wohnzimmer arbeiten können, mit ihren elektronischen Endgeräten jetzt auch mittlerweile im Unterricht arbeiten können. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt, auch wieder danke Corona. Ne? Das war wieder so ein Punkt, den uns die Corona-Pandemie gebracht hat. Aber ansonsten denke ich, wir müssen die Lokalität stellen, ob wir jetzt in dem pädagogischen Hufeisen sitzen, ob wir in Fünferreihen oder auf Einzelplätzen sitzen, spielt es, glaube ich, für den pädagogischen Erfolg weniger eine Rolle. Ich denke, wir müssen die Ausstattung schaffen, dass wir die Lehrer mit ihren Endgeräten präsentieren können, was zeitgemäß ist, dass die Schüler mit Endgeräten arbeiten können, die zeitgemäß sind. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Punkt.
Genau, ne? Da möchte ich mal gleich noch was anmerken. Und zwar hat sich die Jule, ganz liebe Grüße, hat sich über Instagram gemeldet und hat genau zu dem Thema nämlich was geschrieben, wo wir mir gefragt haben mit Tablets im Unterricht und so weiter. Und die hat übrigens sehr höfliche Anrede, also sie hat die richtige Anrede auch noch gewählt, also perfekt. Eine ganz schöne Argumentation.
Grüße
gehen raus. Und hat geschrieben, dass sie eben eine Schülerin ist, die jeden Tag iPad verwendet. Und hat da ganz klar die Vorteile aufgelistet, dass sie gesagt hat, okay, die Schultasche ist leichter, auch wenn wir wieder beim Thema Umwelt sind, der Papierkorb und die Papiertonne ist einfach viel leerer, weil sie musste die ganze Zeit einen riesen Ordner mit sich rumschleppen. Brauche ich das noch, brauche ich das nicht? Am Ende landet es dann doch, wie viele Kopien wir machen. Und wenn ich das Klassenzimmer als letzter verlasse, liegen schon mal 3 im Klassenzimmer, das muss ich dann vielleicht nochmal kopieren und so weiter und so fort. Das heißt, brauche ich das noch oder wird es nochmal relevant? Also deswegen ist es natürlich schwierig. Die Nachteile werden auch angesprochen. Was ist, wenn der Stift mal nicht funktioniert? Oder ich scanne was ein und dann brauche ich es doch nicht mehr. Aber sie hat da ganz klar gesagt, dass es schon eher ein Vorteil ist, wenn man sich damit arrangiert. Und was dann natürlich auch noch ganz schön war, dadurch, dass wir auf Antenne Bayern, auf Bayern 3 zu hören waren, sie wurde von den Prominenten jetzt unterrichtet. Es ging. Ob wir jetzt
nicht, das VIPs.
Genau, wir werden jetzt auch abgehoben. Ihr seht es nicht, aber der Dave hat schon so eine Goldzahnreihe.
Ding, ding, ding.
Genau.
Nee, ich denke, wir sind auch schon relativ weit, wir haben schon wieder 40 Minuten geredet. Ich denke, es sind viele Punkte noch nicht angesprochen. Beispielsweise, wie sieht es denn aus, was würde in der Schule der Zukunft gemacht werden, dass die Schüler mehr nach Talenten gefördert werden und nicht von ihrer sozialen Herkunft. Ne? Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir mit Sicherheit auch keine Lösung hätten, wo wir vielleicht Ansätze präsentieren können und so weiter. Wie wird der Lehrplan eigentlich entwickelt? Was könnte man denn beim Lehrplan umstellen? Wie wird er denn überhaupt? Das werden aber vielleicht nochmal eigene Stunden werden, wo wir uns damit beschäftigen können. Ne? Das waren jetzt halt, vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen so ein bisschen. Ne? Dreigliedrigkeit würden wir jetzt grundsätzlich mit der hohen Durchgängigkeit beibehalten, oder?
Machen wir einen Haken dahinter.
Genau. Was haben wir dann sonst noch so beschlossen?
Nachhaltigkeit, dass man schaut, okay, wenn schon Prädikate, dann nicht nur ansprechen, sondern auch wirklich leben. Die Ganzheitlichkeit, die Enge, genau, haben wir noch angesprochen.
Genau, so schulübergreifende Projekte finde ich einen ganz wichtigen Themenbereich, absolut. Ja. Dann hat man die regelmäßige Sportstunde im Endeffekt oder viel mehr Sport in den Alltag einbauen, wäre ein wichtiger Punkt.
Ja. Und ich denke, weitere Punkte, vielleicht habt ihr da draußen noch Punkte, schreibt es uns gerne über papierkorb@lehreranstalt.de, über unsere Instagram-Seite oder auf unserer Homepage haben wir einen digitalen Kummerkasten, auf dem wir dann regelmäßig auch wöchentlich lehren und uns freuen, wenn da Feedback von euch kommt. Also wenn ihr da was habt zu dem Thema oder auch zu jedem anderen Thema, immer gerne her damit. Wir bauen es dann so gut wie es geht auch in die Folge mit ein. Und ihr habt es ja schon gehört, das ist prominent. Also von daher.
Ja, ich glaube, ja, sind wir ja. Es ging wieder unglaublich schnell vorbei heute, dieser Podcast. Wir könnten da mit Sicherheit noch eine Stunde weiterreden. Werden wir vielleicht auch irgendwann machen, vielleicht nächsten Monat. Ja. Dienstag, genau. Und dann würde ich sagen, mir hat es wieder riesig Spaß gemacht,
super. Michi.
Nächste Woche dann wieder Schule, kurzer Ausblick. Vielleicht Distanzunterricht, für dich wahrscheinlich wieder Präsenzunterricht mit den 10. Klassen. Ne? Ja. Wird dann wieder sehr, es bleibt spannend, sagen wir mal.
Wird, und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben, es wird nicht langweilig und hoffentlich wird auch nicht der Podcast langweilig. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge und dann bleibt mir jetzt nichts anderes als Dave, es war sehr schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören und ich freue mich auf nächste Woche.
Ciao.